Hallo, hier ist der Daniel zu einer weiteren Folge des Followberry und ich bin nicht allein, sondern ich habe den David bei mir. Hallo.
Ja, hallo Daniel, ich bin heute dein Podcast-Date.
Genau so sieht's aus. Erzähl doch mal hier unseren Hörerinnen und Hörern, wer du bist, was dein Lieblingsessen und deine Hobbys sind und vor allen Dingen, woher aus diesem Internet man dich kennen könnte.
Mein Lieblingsessen ist nicht zu definieren. Das ist zu schwierig, die Frage. Ich bin nicht darauf vorbereitet, solche komplizierte Fragen zu beantworten. Meine Hobbys, wenn ich das jetzt wirklich beantworten soll, sind selbstverständlich Filme und Serien. Das ist auch ein großer Teil meines Lebens, denn damit beschäftige ich mich quasi aktuell als Student auch beruflich. Dazu kommen dann noch die Videospiele und ein bisschen Sport. Woher könnte man mich kennen aus diesem berühmten und berüchtigten Internet, was sich wahrscheinlich nicht durchsetzen wird? Ich bin ebenfalls Podcaster, genau wie ihr, nur sind wir nicht ansatzweise so produktiv wie ihr. Und ich mache den kleinen Podcast Quergeguckt mit einem guten Freund von mir, dem Jan. Und da nehmen wir uns dann auch immer, wenn wir es schaffen, einen Film zur Brust und analysieren den bis ins kleinste Detail. Genau. Daher kennt man mich. Vielleicht, eventuell.
Ja, wenn nicht, dann ab sofort, nicht? Denn gleich den Link findet ihr bei uns auf der Seite www.spätfilm.de und da könnt ihr dann gleich draufklicken und auch Quergeguckt abonnieren. Ja, im Followery, da reden wir nicht lange um den heißen Brei, sondern steigen immer gleich ein. Und zwar reden wir heute über Enemy und das ist ein Lieblingsfilm von meinem Letterboxd-Follower, das ist das Wort, mit dem Namen Staub. Enemy stammt aus dem Jahr 2013, um gleich mal mit den Eckdaten weiterzumachen. Der Regisseur ist Denis Villeneuve. Der hat schon.
So spricht man ihn aus, cool. Das
ich glaube, er ist Franco-Kanadier, deswegen musste er Denis Villeneuve ausgesprochen werden.
Ich hätte immer Denis Villeneuve ausgesprochen, aber gut. Ja. Aber Denis ist natürlich sehr, sehr weiblich.
Ja, genau, stimmt. Dann müsste ein E hinter dem S stehen, dann würdest du das S widersprechen.
Ich lerne hier ganz viel.
Der macht schon länger was mit Filmen, aber selbst auf dem Regiestuhl hat er es zum ersten Mal im Jahr 1998 geschafft. Mit dem Film Der 32. August auf Erden. 2000 kam sein zweiter Film raus, Malström. Und ab 2009 hat er dann sich irgendwelche Produktivitätspillen reingeworfen. Nämlich dann ging es richtig rund. Da kam 2009 Polytechnique, 2010 Incendies, 2013 Prisoners, ebenfalls 2013 Enemy, den Film, den wir heute besprechen. 2015 Sicario, 2016 Arrival und für dieses Jahr ist geplant die Blade Runner Fortsetzung, Blade Runner 2049. Sag mal,
ja? Eine Sache noch, Denis Villeneuve hat offiziell, glaube ich, jetzt auch bestätigt, dass Dune Reboot jetzt in seine Hände genommen.
Okay, das war mir noch gar nicht bewusst. Sehr, sehr schön. Sag uns doch mal, was hältst du denn von ihm so als Regisseur?
Was ich von Denis Villeneuve halte, okay, das ist tatsächlich eine ambivalente, vielleicht auch etwas paradoxe und schizophrene Beziehung, das passt vielleicht ganz gut zum Film, die ich mit Denis Villeneuve habe. Ich habe immer das Gefühl, alle Filme, die alle anderen so feiern, ich habe auch nicht so viel gesehen, die meine primären Berührungspunkte sind tatsächlich Enemy, Sicario und Arrival. Warum ich das jetzt Englisch ausspreche, weiß ich auch nicht. Und ich muss sagen, Sicario war ich ein Riesenfan. Ich bin begeistert aus dem Kino gegangen. Da kann ich tatsächlich einen Podcast von uns zu empfehlen. Da hat aber mein Podcastpartner im Grunde anderthalb Stunden einen Monolog gehalten. Ich bin immer versucht reinzukommen. Der ist wirklich riesen Denis Villeneuve-Fan. Und ja, da habe ich jetzt Arrival gesehen und seitdem habe ich wirklich Angst vor Blade Runner, weil so groß die Liebesbekundungen für Arrival waren. So kritisch sehe ich den Film. Hier soll es nicht um Arrival gehen, aber aber Enemy war auch ein Film, der mich sehr beeindruckt hat, sagen wir mal so, beim ersten Mal gucken. Beim zweiten Mal gucken müssen wir jetzt mal drüber reden, was man vielleicht besser versteht, anders versteht.
Mhm. Ja. Also ich habe auch genau drei Filme geguckt von ihm, allerdings andere, beziehungsweise teilweise andere. Im letzten Followberry, da haben ich auch schon alleine Incendies besprochen. War auch so ein, zweischneidiges Schwert, so. Das ist schon ein starker Film, aber ich hatte meine Probleme damit. Genauso geht's mir mit Sicario. Der ganz große Stärken hat. Also diese Autobahn-Szene zum Beispiel gehört wahrscheinlich mit zum Besten, was im Action-Genre so in den letzten 10 Jahren gemacht wurde. Die ist einfach unheimlich gut inszeniert. Aber insgesamt fand ich den Film doch irgendwie zu unfokussiert und ich fand, er hat sich nicht richtig entschieden, was er sein wollte. Und jetzt eben Enemy, der dritte Film, den ich von ihm gesehen habe. Und ich muss sagen, also Villeneuve ist ja irgendwie gerade so der Regisseur der Stunde, er wird super gehypt und abgefeiert.
Irgendwer überall hat mal gesagt, er ist der intelligentere Christopher Nolan, da würde ich zustimmen, aber ich glaube nicht, dass er so viel zugehört. Also, ich mache mir direkt Freunde, ich weiß, aber Christopher Nolan ist bei mir auch wirklich so ein Regisseur, wo ich immer denke, warum finden ihn alle so gut? Ja.
Naja, ich mag sehr gerne, wie heißt der rückwärts erzählte Film?
Memento, ja.
Memento mag ich sehr gerne und auch wenn der ja irgendwie in den letzten Jahren immer weiter abfällt, mag ich auch sehr gerne, ich hab's heute mit den Namen. Inception mag ich. Mag ich immer noch sehr gerne wegen dieses Metatextes, dieser Analogie zwischen Traum und Kino. Das finde ich ganz cool. Die anderen finde ich nicht. Ich finde ihn nicht schlecht, aber er wurde auch zu sehr gehypt. Und so, aber wie vor ein paar Jahren Nolan noch gehypt wurde, wird jetzt Villeneuve gehypt. Und ich muss sagen, so mit Enemy, ich bin noch nicht auf dem Hype-Train aufgesprungen, aber ich stehe schon mal auf dem Bahnhof. So, es war so der erste Film von ihm, wo ich dachte so, ja, okay, ich verstehe, was ihr so geil an ihm findet. Also, wie gesagt, die anderen, die sind handwerklich gute Filme, aber da hatte ich immer noch zu große Probleme mit. Und diesmal dachte ich mir, ja, das ist ein Film, über den werde ich auch noch irgendwie in 2 Jahren weiter nachdenken.
Ich glaube, dass bei Enemy der große Vorteil ist, und da springen wir fast schon so ein bisschen in den Film rein, aber dass der so außerhalb von Hollywood-Konventionen, außerhalb von den großen Budgets funktioniert, was er sich jetzt mit Arrival, wo ich sagen würde, dass Villeneuve da durchaus einen cleveren Film abgeliefert hätte, wenn die Producer nicht da gewesen wären. Ich würde sagen, das kann man, wenn man jetzt mal ein bisschen genauer in die Produktionsgeschichte reingucken kann, in ein paar Jahren wird man es hoffentlich sehen können, wo da die Producer eingegriffen haben. Und wo wir jetzt so einen Film haben, der so nah an so vielleicht so eine Auteur-Idee ist, da ist es doch dann immer spannender. Und so ein Film, der sich dann auch so surrealen Elementen bedient. Aber ich will jetzt gar nicht so viel erzählen, bevor wir richtig anfangen.
Wir sind gleich da. Ich mache noch 2, 3 Zahlen, und zwar das Budget von Enemy, das lag bei 8,5 Millionen Dollar. Die Besetzung, dort haben wir Jake Gyllenhaal in der Doppelrolle Adam und Anthony. Melanie Laurent spielt die Mary, die kennt man. Oder das verwechsel ich jetzt nicht? Nee, das ist schon die aus Inglourious Basterds.
Au revoir, Shushala,
genau. Sarah Gadon spielt Helen, die Frau von Adam. Und Isabella Rossellini spielt die Mutter in einer ganz kurzen Rolle, aber sehr, sehr schönes Cameo. Das Genre ist ein Mystery-Thriller. Und leider war der Film ein großer Flop und spielte nur 3,34 Millionen weltweit wieder ein. Also nicht mal die Hälfte seines Budgets. Trotzdem darf Villeneuve weiter Filme drehen.
Er hat ja im selben Jahr auch den sehr erfolgreichen Prisoners in die Kinos gelassen. Ne? Das darf man auch nicht vergessen.
Genau, das war ja auch Enemy, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, so ein Seitenprodukt von Prisoners, wo so mehr oder weniger er mit Jake Gyllenhaal gesagt hat, lass uns noch mal schnell was anderes machen. Deswegen sind die auch so unglaublich schnell hintereinander erschienen. Mhm. Und ich meine, 8,5 ist ja jetzt auch schon Indie-Bereich, das 8,5 Millionen, das Budget, was er da hatte. Das haben sie ihm wahrscheinlich geschenkt, mehr oder weniger. Erzähl uns du doch mal die Handlung von Enemy in 5 Sätzen. Ich weiß, es ist kompliziert, aber da du es auch noch spoilerfrei machen darfst, wird es doppelt kompliziert.
Oh Mann. Ja, du hast dir genau die große Stärke rausgesucht von mir. Ist so, als ob du unseren Podcast gehört hättest. Ich versuche es aber trotzdem.
Ich habe euer Podcast tatsächlich schon ein paar Mal gehört, aber ich möchte mal hier betonen.
Wirklich?
Ja.
Das ist ja ganz fantastisch, hast du ja mehr Recherche betrieben, als ich das getan habe. Es tut mir auch leid.
Kein Problem.
Da bin ich sehr, das ist ja faszinierend.
Das ist ganz einfach, immer wenn uns jemand auf Twitter folgt, so wie ihr, dann packe ich mir den sofort in meinen Podcatcher und höre zumindest mal ein paar Folgen rein. Und wenn sie so schlaue Sachen zu sagen haben wie ihr, dann bleibt es auch erstmal drin, nicht?
Holala, holala. Oh Gott, so viel Lob. Jetzt muss ich muss ich wirklich kluge Dinge sein. Das wird ja eine anstrengende Folge. Alles klar. In Enemy geht es um Jake Gyllenhaal in einer Doppelrolle. Du hast die Namen parat, die habe ich nicht parat, muss ich sagen. Ich bin ganz schlecht mit Namen.
Genau. Anthony ist der Hochschullehrer, der genau. Professor, und Adam ist der Schauspieler.
Genau. Anthony als Hochschulprofessor, der in einer Friends with Benefits Beziehung oder zumindest irgendeine Beziehung, die sich primär um körperliche Reize dreht, gefangen scheint, der sich nach Zuneigung sehnt und in einer Repetition seines Lebens gefangen ist, mit seinem Leben unglücklich ist. Und auf der anderen Seite Adam, der ein mäßig erfolgreicher Schauspieler ist mit sexuellen Eskapaden jeglicher Art. Er besucht am Anfang des Films direkt einen Fetischclub und seine schwangere Frau zu Hause ist für ihn mehr eine Belastung. Und wir erfahren auch im Film, dass er ein Schürzenjäger wie aus dem Buche ist. Genau. Und diese beiden Personen treffen sich, weil der Uniprofessor eines Tages einen Film sieht, in dem er einen Statisten entdeckt, der genauso aussieht wie er selbst. Und darauf versucht er, Kontakt herzustellen. Und daraus ergibt sich eine vielleicht nicht ganz so, ja, gesunde Verbindung der beiden. Soll ich noch mehr erzählen? Ich glaube, das reicht,
oder? Nee, ich denke, das hast du sehr, sehr schön zusammengefasst. Ich glaube, wir werden ziemlich schnell gleich in einen Spoiler-Teil übergehen, wo dann alle, die den Film noch nicht kennen und da er sehr stark eben als Mystery-Thriller auch so, ich denke, man will ihn mal beim ersten Mal spoilerfrei gucken. Lass uns doch nur noch mal kurz irgendwie eine Einschätzung abgeben, wie wir den Film kannten. Das haben wir eben schon so ein bisschen gemacht. Aber hast du ihn jetzt zum ersten Mal gesehen?
Nee, ich habe ihn zum zweiten Mal gesehen. Entschuldigung.
Da wollte ich nur gleich einhalten. Nee, den Haken, dann sag doch mal, was so, als du ihn das erste Mal gesehen hast, was so dein Seheindruck war, wie der Film auf dich gewirkt hat.
Als ich ihn damals das erste Mal gesehen habe, war ich, gelinde gesagt, ein bisschen verwirrt nach dem Film. Es war einer dieser Filme, wo ich gedacht habe, okay, vielleicht studiere ich doch das Falsche, wenn ich diese Filme nicht verstehe. Ich muss mal ganz dringend mit Jan darüber reden, weil ich damals schon wusste, dass er riesen Denis Villeneuve-Fan war. Er kannte den Film nicht. Gut, damit konnte ich mit niemandem über diesen Film reden, weil ihn, wie du auch schon mit dem Boxoffice gezeigt hast, niemand gesehen hat, quasi. und dann war ich sehr alleine mit diesem Film. Und vor allem die letzten Szenen, ich glaube, das ist nicht zu viel gesagt, verstören einen dann doch und lassen einen so ein bisschen rätseln zurück. Jetzt beim zweiten Mal gucken, muss ich sagen, kann ich diesen Film noch viel mehr schätzen, weil ich glaube, zumindest einen Hauch verstanden zu haben, was er mir erzählen möchte und worüber er nachdenken möchte. Und dass wir irgendwie eine gemeinsame Diskussionsbasis gefunden haben, der Film und ich.
Ja, ich gebe auch noch ein einleitende Worte und das wird es, also der Film legt es auf einen gehörigen Mindfuck an. Er hat mich in dem Sinne an The Shining erinnert, dahingehend, dass ich glaube, es gibt keine kohärente Interpretation, wie man den Film sagen. Ja. Also es ist kein Film jetzt wie zum Beispiel Fight Club, wo du am Ende irgendwie den Twist hast und dann guckst den Film nochmal und es fällt dir wie Schuppen von den Augen.
Das finde ich tatsächlich, ist ein grandioser Moment dieses Films. Also, dass du, wenn du eine Interpretation hast und nochmal drüber nachdenkst, sagst, okay, selbst darin ist sie paradox. Also, ich bin zu einer gekommen, die werde ich auch versuchen, gleich auszustreuen, genau. Aber da muss man immer sagen, das ist nur eine, glaube ich, von zweien, die mir jetzt ganz primär ins Auge springen, aber bestimmt ganz vielen, die sich anbieten. Und ich habe dich schon wieder unterbrochen, das ist
das
auch
eine meiner großen Stärken. Brauchst du dich gar nicht entschuldigen für, das ist gang und gäbe bei uns. Nee, ich wollte eigentlich nur noch auch sagen, dir da quasi zustimmen zu dem, was du gerade gesagt hast. Und nämlich im Gegensatz zu The Shining, wo es halt einfach so offen gehalten wird, dass man ja irgendwie alles in den Film reinlegen kann. Wir haben da mal eine schöne Folge zu gemacht vor 2 Jahren oder so zu unserem Halloween-Special. Und da habe ich auch so irgendwie ungefähr 2 Millionen verschiedene Interpretationen von The Shining vorgetragen, weil ja, der Film einfach so vage ist, dass man wirklich jeder seine eigene Theorie reinlegen kann, ist, ich denke, Enemy noch so ein Ticken präziser, dass er dir mehr Ansätze gibt, wie du ihn zu lesen hast, aber er hat so 2, 3 Schlüsselszenen, die da so reinkrätschen und diese jeweilige Interpretation dann immer wieder kaputt machen, so dass es eben dann am Ende nicht eine eindeutige Interpretation geben kann. So, und damit...
Darf ich noch mal kurz vorher reingrätschen, weil ich den Vergleich zu Shining ganz interessant finde, weil hier eine meiner großen Notizen, meinem kleinen Notizbüchlein ist, dass ich die Architektur total faszinierend finde und ich glaube, dass, wenn man sich jetzt das mal ganz genauer angucken möchte oder wollen würde, wäre ein Blick auf die Architektur, was ja zum Beispiel auch Lorenz Engel gemacht hat in Bezug auf The Shining und da ganz viel über Architektur gesagt hat in seiner Münchner Filmvorlesung, dass Architektur hier auch ein total interessanter Ansatzpunkt wäre. So, das einfach nur noch mal als Parallele, die mir jetzt gerade auch noch eingefallen ist.
Ich denke, da hast du was Schlaues gesagt. Aber jetzt, wie gesagt, beginnt der Spoiler-Part. Und jetzt reden wir nicht mehr um den heißen Brei herum. Du hast es eben schon angeteasert. Du hast eine Interpretation, auf die bin ich sehr, sehr gespannt. Hau raus, David.
Das ist jetzt aber viel Arbeit, die jetzt.
Oder willst du erstmal sanfter einsteigen? Dann frage ich dich erstmal, wer ist denn der Enemy aus dem Titel? Worauf bezieht sich das? Was glaubst du?
Ich glaube, der Enemy im Titel, und da leite ich fast schon ein bisschen über in meine Interpretation, ist für mich persönlich der Feind in uns selbst. Mhm. Der ja in jeder Figur verhandelt wird, nicht nur in den beiden Männern, gespielt von Jake Gyllenhaal, auch in den beiden Frauen, glaube ich, gibt es diesen Moment des Feindes in uns selbst. In einer Frau sogar ganz, ganz wenig metaphorisch und sehr, sehr physisch, nämlich im Kind, dass sie an den Mann bindet, der sie doch so schlecht behandelt. Und ja, und da, das würde ich, so würde ich den Titel interpretieren wollen, ja.
Okay. Und ist das jetzt die Gelegenheit, kannst du darauf aufbauen, deine Theorie, was der Film uns sagen will, rausschießen?
Ja, okay. Also, ich mach's ein bisschen kurz, das nämlich ganz groß aufzufächern, würde jetzt sehr lange dauern. Die Zeit haben wir nicht und das möchte ich auch gar nicht. Dafür müsste ich den Film auch nochmal ganz genau sehen. Aber für mich ist es ein Film, der nicht nur ein Doppelgängerfilm ist, wo er dann ja nicht besonders rausstechen würde gegen Filme wie Adaptation oder es fällt mir kein anderer ein, obwohl Adaptation vielleicht schon einer der besten Vergleiche ist, weil ich glaube, dass es in diesem Film primär für mich, zumindest in der Interpretation, auch wenn du, wie du schon richtig aufgezeigt hast, diese nicht ans Ziel führen wird, an eine finale Enddefinition dieser Interpretation, weil du sie brechen kannst, aber dass es für mich ein Film ist über Schizophrenie. Dass wir hier einen schizophrenen Charakter haben, diese Schizophrenie und eine sich schizophren teilende Welt, die gleichzeitig noch unglaublich klug, finde ich, von Villeneuve mit einer Metaphorik für Film, teilweise nicht mal mehr in der Metaphorik, sondern direkten Thematisierung von Film geöffnet wird. Und das Film auch, dass Kultur, dass solche Filme, wie er den gemacht hat, auch gleichzeitig ein ausbrechender Moment sind, um aus einer Repetition des Alltags herauszubrechen, um bestimmte Elemente seines Lebens wieder neu zu fassen, um aus Redundanz und Gleichheit herauszubrechen. Aber ich bin schon wieder ein bisschen vom Pfad abgekommen. Tut mir
leid. Oh, du, kein Problem. Du sagst eben, Metaphorik für Film würde drinstecken. Inwiefern?
Es gibt ein paar sehr schöne Shots. Also fangen wir doch mal an bei den Sachen, die vielleicht gar nicht metaphorisch sind, sondern die sehr, sehr deutlich sind. Ich glaube, die Spiegel in diesem Film sind auch total interessant zu beobachten, denn der Professor bekommt ein tatsächlich funktionierendes Spiegelbild, über das er uns sogar gezeigt wird. Also die erste Einstellung des Films ist ja, hinten im Wagen steht die Kamera und zoomt langsam ran und wir sehen seine Gesichtspartie nur über den Spiegel. Also wird er über den Spiegel, was ja ein klassisch symbolisches Element ist für eine Unsicherheit der Person, über eine Selbstversicherung oder eben auch über eine Zersplitterung eingeführt. Und der Schauspieler, da ist ja das Motiv des Films vielleicht ganz, ganz direkt da, bekommt nur in der Szene, in der er vorm Spiegel schauspielert, also sich in eine paradoxe, fast schon Deleuze hat gesagt, schizophrene Position setzt, nämlich des Schauspielens an sich, weil du bist ja du selbst, aber dein Job ist es nicht, du selbst zu sein. Also du bist zwei Personen gleichzeitig. Und das ist paradox wie schizophren. Und darin bekommt er, das ist das einzige Mal, dass er ein Spiegelbild bekommt. Wir haben noch andere Szenen, in denen wir ihm dann immer quer vorm Spiegel sehen. In dem hat er kein Spiegelbild. Was, glaube ich, auch eine Priorisierung des Films für die dominante Persönlichkeit, wenn man die Schizophren-Theorie mitgehen möchte, zeigen würde. Aber du hast mich ganz spezifisch nach Metaphorik für Film gefragt. Es gibt die eine sehr schöne Szene, wenn er als Professor aufläuft und wir müssen gleich noch über die Dissonanz zwischen Bild und Ton reden, glaube ich. Und dann sich die Vorhänge schließen und die Vorhänge erst zum Theater werden, also zu einem klassischen Theatervorhang und dann sie sich beruhigen und zu einer Leinwand werden, auf deren Hintergrund er dann kommt, quasi. Also weil wir blenden über vom Hörsaal in sein Apartment, das ist die Schleife und die Brücke wird geschlagen, auch hier ist wieder zu nennen, dass der Raum durch den Ton neu kadriert wird, also eine neue Stufe bekommt und diese beiden Räume eben verbunden werden durch ein tonales Element. Und dann ist er auf einmal vor dieser Leinwand und natürlich wird er auch aus seinem Schlaf und aus seinen Träumen, du hast ja auch schon auf Träume als Metaphorik für Kino hingewiesen, oder auf die Wichtigkeit dieser, spätestens seit der Apparatus- und Psychoanalyse, Apparatustheorie und Psychoanalyse, so. Da wird er von einem Bilderkosmos geweckt, der auf ihn einprasselt und der ihn keine Ruhe mehr lässt. Auch das ist natürlich nicht sonderlich metaphorisch, aber es, wie gesagt, ich würde sagen, es gibt diese Bilder, vor allem die Vorhänge sind eben mir da ganz primär im Gedächtnis geblieben.
Nochmal, dann konkreter auch noch zu dieser, also glaubst du, dass der Film eher wie so eine Art Essay funktioniert, dass er quasi uns Eindrücke eines schizophrenen Charakters schildert? Ja, hörst du mich?
Hallo, hallo? Jetzt höre ich dich wieder. Es tut mir leid. Du warst kurz weg.
Kein Problem. Skype hat manchmal so Aussätze. Meine Frage war, glaubst du, dass der Film quasi konkrete Geschichte einer Schizophrenie erzählt, also dass quasi Adam und Anthony die gleiche Person sind und wir in ihrer Schizophrenie quasi erleben? Oder glaubst du mehr, dass der Film wie so ein Essay funktioniert, der über Schizophrenie uns quasi Denkanstöße gibt, aber eben keine kohärente Geschichte ist?
Ich glaube nicht, dass es ein Film ist wie Split oder so, der halt aus einer Außenperspektive auf multiple Persönlichkeiten, da kann man halt auch Schizophrenie reduzieren, der irgendwie von so einer Außenperspektive uns das zeigen möchte, wie Personen sich wandeln können. Also wir haben ja schon eine klare Fokalisierung der Welt. Ich glaube, wenn wir uns Farbfilter angucken, wenn wir uns, deswegen glaube ich auch, ist die Architektur gar nicht so unspannend, wenn wir uns die Architektur der Wohnung angucken, ob es nicht sogar dieselbe Wohnung ist. Das wäre nämlich auch noch ein Schluss, den ich total interessant fände und zu fragen, weil die beiden Frauen sind auch nicht so unterschiedlich. Also irgendwann im Film habe ich gedacht, okay, vielleicht sind das zwei Parallelen, die in irgendeiner schizophrenen Art und Weise nebeneinander herlaufen, weil die beiden sind ja perfekte Doppelgänger voneinander. Sie sehen ja nicht nur identisch aus, was man über eine Zwillingsschaft erklären könnte oder einfach über einen puren genetischen Zufall. Das soll es ja durchaus geben. Ich glaube, irgendwer hat mal errechnet, dass es auf der Welt drei Leute gibt, dass es mindestens drei Leute auf der Welt gibt, die genauso aussehen wie du oder ich. Weil die Welt so groß ist, halt nie treffen werden. Aber da sie ja auch noch in die Einschreibungsfläche Haut, also das Medium Haut, mit seinem unikaten Moment der Narbe, die ja eine Verletzung ist, die wir in unserem Leben bekommen, die nicht von Geburt an da ist. Genau, das ist da eben, da sind sie die perfekten Doppelgänger. Gleichzeitig gibt es nie eine dritte Rückbeziehungsinstanz, wenn sie sich treffen. Also wenn sie sich tatsächlich Auge in Auge gegenüberstehen. Es gibt immer Momente, wo der eine den anderen beobachtet. So, da ist vor allem die Motorradszene, ne? Ganz primär wichtig. Aber sonst, wenn sie zusammen sind, gibt es nie einen Dritten, der da ist und uns das legitimisieren könnte, dass sie da, ja, dass sie eben zwei Personen sind, die unterschiedlich sind.
Ja, es gibt halt diese, es gibt halt in dieser Schizophrenie-Interpretation natürlich zwei Szenen, die da wieder widersprechen. Und das war wieder das, was ich am Anfang sagte, dass ich nicht glaube, dass es eine kohärente, eindeutige Interpretation gibt. Und das sind nämlich diese beiden Szenen mit den verschiedenen Frauen. Also einmal als, jetzt muss ich noch mal kurz in meine Notizen gucken, als Helen Anthony an der Uni besucht, also die Frau von Adam, da sie dann dieses Gespräch auf der Bank führen und sie ist da ja schon davon überzeugt, dass das nicht ihr Mann ist, den sie da trifft.
Ja, aber auch nicht, dass er physisch nicht ihr Mann ist, sondern nur, dass er psychisch nicht ihr Mann ist, weil es ist ja auch total klug gelöst, dass sie ihn aus dem Bild gehen lassen, wir sehen ihn nicht mehr und erst in dem Moment ruft sie ihn an und er geht ans Handy.
Ja, aber der Zweifel wird für uns Zuschauer offen gelassen, aber für sie nicht. In der nächsten Szene erzählt sie doch buchstäblich Adam davon, dass sie den Anthony gesehen hat und dass er tatsächlich so aussieht wie er. Oder habe ich das jetzt falsch in Erinnerung?
Genau, das tut sie. Aber wir haben ja keine Besinnung darauf, dass Anthony tatsächlich also, dass es nicht derselbe Körper ist.
Ja, also, das sage ich ja.
Wir wissen nur, dass es ein anderer Mensch ist, aber wir wissen nicht, dass es ein anderer Körper ist.
Okay, also okay.
Das ist der Punkt, den
ich machen dann, würde. Ja. Dann, okay, darauf könnte ich mich noch einlassen, aber da, das kratzt dann immerhin noch an einer der letzten Szene, wo dann Adam mit Mary Sex hat und sie eben die Spur von seinem Ehering entdeckt und dann total ausfreakt und
genau,
sagt,
das ist, du bist das ein anderer Mann. Genau, das ist für mich auch der elementare Breaking Point, an dem man das Ganze wieder aufrollen könnte, in eine andere Richtung. Das Problem ist, wenn du das als klassische Doppelgängergeschichte lesen möchtest, gibt es genauso andere Szenen, wo du sagen würdest, na, das passt aber nicht.
Auf jeden Fall. Also zum Beispiel, wie du schon sagtest, dass eben einfach nur diese Doppelgänger immer wieder nur für sich sind. Dann ganz wichtig sind auch Sachen, die die Mutter sagt und die Helen einmal sagt am Ende. Also Anthony sagt, dass er kein, also Adam
I don't like blueberries.
Genau, Adam mag total gerne Blueberries und die auch nur organic Blueberries und hast nicht gesehen, kriegen wir mit. Und Anthony sagt halt, er mag sie nicht, aber seine Mutter sagt, natürlich magst du die, was redest du denn da? Und außerdem sagt sie noch, er soll sich seinen Traum von der Schauspielerei aus dem Kopf schlagen, er hätte doch einen respektierten Job.
Jetzt hätte er ja einen respektierlichen Job,
genau.
Ja. Also die beiden Figuren gehen vollkommen übereinander, was auch total interessant ist, weil wir ja aus einer ökonomischen Perspektive, auch wenn das beim Film natürlich immer doof ist, aber wenn der Film uns schon so primär darauf hinweist, sollten wir vielleicht auch darauf mal gucken, dass der Uni-Professor oder der Hochschulprofessor, ich weiß nicht, also er ist Professor, es gibt's eigentlich nur, also der ist Junior-Professor, es gibt's eigentlich nur an tatsächlichen Unis, nicht an Hochschulen, der wohnt natürlich in einer echt miesen Klitsche, also das muss man mal sagen. Und der Mann, der extrem unerfolgreicher Schauspieler ist, der 3 Filme gemacht hat, glaube ich, in 6 oder 7 Jahren und da immer nur als kleiner Statist war, hat echt eine wirklich hübsche Wohnung.
Ja.
So, und die Frau, weiß ich nicht, sie wirkt nicht so, als ob sie sehr viel in ihrem Leben gearbeitet hätte. Das wirkt, so wirkt eher die andere. Und da ist halt auch wieder eine Dissonanz. Also ich glaube auch, dass es ein ganz großer Punkt des Films, über Dissonanz zu reden. Und das wäre vielleicht noch das größere Thema anstelle von Schizophrenie. Ich glaube, die Schizophrenie und den Moment über Doppelgänger und Schizophrenie, das zu verhandeln, ist nur ein Moment, Dissonanz vielleicht zu verhandeln, was keine Epiphanie jetzt von mir ist, dass Filme immer irgendwie über Dissonanz reden. Aber ich glaube, selten reden Filme so explizit über Dissonanz, wie wir das hier haben. Wir haben Dissonanz in der Musik, wir haben Dissonanz in der Architektur, wir haben Dissonanz in Bild und Ton. Wir haben, auch in Bildern, also wenn wir uns allein an den Anfang erinnern, haben wir eine totale Dissonanz in diesem Fetischclub zwischen diesen goldenen Dingen und den schwarzen Sachen. Also es ist irgendwie, es passt alles nicht. Auch wenn wir uns an die Bilder erinnern der Frauen, die mit Spinnen fusionieren, was natürlich total surrealistisch ist, aber auch in einer Sache, die sonst so physisch also so, so in der Realität zu verfasst scheint, weil alles andere ist ja irgendwie physikalisch, realistisch erklärbar, dann doch irgendwie eine Dissonanz, die das Ganze wieder aufbricht.
Hm. Ich habe noch, genau, der zweite Aspekt dafür und als auch für diese Dissonanztheorie und dass es eben keine bloße Doppelgängergeschichte ist, dass ja am Ende Helen, als dann Helen und Anthony da am Ende anbändeln, nachdem die da einmal Frauentausch gemacht haben, Anthony und Adam, da kannst du das natürlich wieder so lesen, dass Helen ihn erkannt hat und aber ganz glücklich damit ist, dass sie jetzt da den sanfteren
Mann. So würde ich das verstehen. Also weil sie fragt ihn ja, wie war dein Tag an der Uni?
Genau, aber du könntest natürlich das auch so interpretieren, dass er eben schon immer der Hochschullehrer war und eben nicht der Schauspieler, den er sich eingebildet hat. Da käme ich nämlich jetzt zu meiner Interpretation um die Ecke.
Oh, da bin ich ganz gespannt.
Ja, die ist gar nicht so weit entfernt. Es geht eigentlich, ich würde es jetzt halt weniger pathologisch sehen als Schizophrenie, sondern eher, dass es die Geschichte ist von einem Mann, der kurz davor steht, Vater zu werden und entsprechend riesige Bindungsängste aufbaut und sich vor diesen Bindungsängsten eben in seine Affären flüchtet. Einmal, das sieht man ganz klar in diesem Fetischclub, den du schon angesprochen hast, und dann eben vielleicht ist es nicht klar, ob es diese Affäre wirklich gibt oder ob sie sich nur einbildet mit Mary, weil am Ende dieser Affäre steht ja dann auch so ein tödlicher Autounfall, der sich dann wieder nicht weg in meiner Interpretation nicht weginterpretieren lässt. Also möglicherweise.
Ja, da können wir gleich darüber reden, aber spannend, ja.
Machen wir gleich. Und dass er war früher mal, wollte Schauspieler werden, das hat nicht geklappt, ist dann Hochschullehrer geworden und während er Hochschullehrer ist, spricht er auch die ganze Zeit von Despotie, von Despotismus, von Unterdrückung und wie quasi das Individuum in Diktaturen eingefärscht wird. Und das sind halt quasi, das könnte man so interpretieren, dass er eben Angst hat, jetzt in der Ehe mit diesem Kind gefangen zu sein und seine Individualität, seine Freiheit zu verlieren, was er da in so einen politikwissenschaftlichen Kontext in seinen Vorlesungen reinpackt. Und dazu kommen dann eben auch noch diese ganzen Spinnenbilder, wo er halt am Anfang in diesem Fetischclub wird halt eine Spinne von einer Frau mit einem Stöckelschuh zertreten, was dann halt auch quasi wieder seine Sexfantasie ist, die man, ja, wenn diese Spinne als Angst vor dem häuslichen Leben, vor dem Gefangensein sieht, wird sie halt von seiner Sexfantasie zerdrückt. Später gibt es eine Szene, wo Anthony träumt und dann eben eine nackte Frau mit Spinnenkopf an der Decke entlangläuft. Was dann auch wieder so sein Angst von das quasi der Übergang von der Frau, die er nur als Lustobjekt wahrnimmt, zu diesem, was er jetzt irgendwie als Monster wahrnimmt. Oder halt einfach, wovor er Angst hat, weil es eine Situation ist, auf die er quasi keinen Bock hat. Und dann, darum haben wir jetzt auch die ganze Zeit um den heißen Brei herum geredet, in der allerletzten Szene verwandelt sich dann nämlich quasi Helen, seine Frau, beziehungsweise Adams Frau, vor Anthonys Augen in eine Spinne, beziehungsweise er ruft sie, hört ein komisches Geräusch, geht ins Nebenzimmer und dann sitzt eine riesige Spinne statt Helen. Wo dann quasi diese Angst manifestiert wird. Es gibt noch ein viertes Spinnenbild, wo man eine überdimensionale Spinne durch die über der Stadt laufen sieht. Das würde in diese Interpretation nicht ganz reinpassen.
Das ja so eine, das könnte ja so ein Versuch sein, dass auch eine Omnipräsenz vielleicht von städtischer Gefangenschaft, von Menschen in der Großstadt, der nicht mehr leben kann, wie er leben möchte, sich zu reflektieren. Also, über die Spinnenthematik, da habe ich auch gedacht, so nach dem Film muss ich viel mehr drüber nachdenken. Ich raff überhaupt nicht, was der Film mir damit sagen möchte. Ich war auch irgendwann an einem Punkt, wie du, so dass ich sagen würde, ja, ist irgendwie gebunden an eine häusliche Version und an die Frau eben als und eben ja die Angst dieses Eingesperrtseins, des Gefangenseins darin. Das ergibt mir für die eine Person auch sehr viel Sinn, den Schauspieler. Für die andere Person, da komme ich halt wieder zu meiner Interpretation und deswegen, ich finde es so schön, das ist halt ein Film wunderbar über Dissonanz und da kann man eben auch nicht, da kann man wunderbar geteilter Meinung sein. Aber zu der passt das nicht, weil die ja die ganze Zeit im Grunde diese Häuslichkeit, diese Liebe, diese Zuneigung und dieses Familiäre sucht und deswegen auch findet. Deswegen ist für mich diese Autofahrszene und dieser Unfall auch ein Moment, wo ich sagen würde, dass diese Beziehung, die für mich dann irgendwann eine schizophrene Beziehung wurde, ein Moment war, in der beide Persönlichkeiten, also eben dem jeweils beide Persönlichkeiten die Dominanz bekommen haben und sich dem belastenden und den vielleicht negativ konnotierten Personen in ihren Körpern entledigt haben. Denn
das geht genau, also so würde ich es nämlich auch sehen, weil es gibt ja vorher eben diesen Frauentausch, wo dann eben dieser lüsterne Ehebrecher Adam mit eben Friends mit Benefits Beziehung Mary, ich bringe sie mal durcheinander, anbändelt, während Anthony mit der Hausfrau Helen dann was ist. Und das dachte ich eben nämlich, dass so quasi, wie gesagt, in meiner Interpretation gibt es quasi nur Anthony, oder sind Anthony und Adam eine Person, aber er ist halt in dieser Beziehung mit dieser Frau, er ist der Hochschullehrer, aber wäre gerne dieser Schauspieler, der auch diese Affären hat, und diese ganze Affärengeschichte, auch diese Wohnung ist ja total karg von Anthony, da ist ja kaum was an Einrichtungen, und als irgendwie Adam da mal reinkommt, sagt er auch so einen Spruch, so, wie haust du hier denn eigentlich? Ja. Das ist so als wäre das Ganze quasi nur ein imaginierter Ort, der quasi gar nicht echt ist. Und der entscheidende Punkt ist dann eben, dass er am Ende die Rollen tauscht und dass dann dieser häusliche Typ Anthony tatsächlich in dieses Ehesetting reinkommt und sich damit schon abfindet, während er dann quasi seine vermeintliche Junggesellenseite mit seiner Fantasie Mary davongeschickt hat und die dann auch sterben lässt. Aber er sich quasi schon damit angefreundet hat, so, okay, ich werde jetzt der Hausmann, ich habe zu mir selbst gefunden. Und das dann am Ende mit diesem Schlüssel, der die nächste Einladung von dem Fetischclub ist, wieder gebrochen wird komplett, und dann im nächsten Moment kommt eben diese letzte Spinnenszene, wo dann eben seine Angst wieder komplett herausbricht. So, meine Interpretation. Aber wie gesagt, gibt's halt auch wieder 5 Szenen in dem Film, die meiner Interpretation zuwiderlaufen und wo das wieder vorne und hinten nicht geht.
Aber ich finde cool, dass du die Szene angesprochen hast. Was meine ich jetzt?
Weiß nicht.
Ich weiß auch nicht. Ach ja, aber dann würdest du quasi die Radioszene auch nicht so interpretieren. Also sie schalten ja im richtigen Moment ab, dass wir keine Legitimation dazu bekommen, dass es tatsächlich dass es die Personen waren bei dem Unfall, die wir gesehen haben. Ne? Also das ist durchaus auch ein metaphorischer, sagen kann, nur ein Zufall, ja. Finde ich cool. Was sagen wir denn dazu, dass er den Anruf der Mutter in dem Moment, in dem er seinen Doppelgänger gefunden hat, negiert, also diesen Rückbezug direkt, also deswegen, das hat mich halt das erste Mal irgendwie darauf gestoßen, dass es für mich zumindest eine schizophrene Idee ist, nämlich so ein Rückbezugswille, weil das Erste, was du machen würdest, wäre ja deine Mutter fragen, weil die weiß es ja am besten, ob sie 2 Söhne zur Welt gebracht hat oder einen. Und da und diese Interpretationsendstufe oder dieser Letztbegründungswille, der wird negiert und es wird lieber die andere Person gesucht. Und es ist quasi für mich der Anfang, es ist so ein Annähern zweier Personen. Sie haben ja auch Angst, sich anzufassen. Also er will ihm ja gar nicht die Hände reichen. Also er ist irgendwie fasziniert an dem anderen, der da ist, der von dem er eben jetzt weiß, dass sie da beide existieren. Aber sobald sie in Berührung kommen und sich gegenseitig wahrnehmen, und das ist ja teilweise tatsächlich, glaube ich, so, dass zwei Personen im selben Körper wohnen oder mehrere sogar und die einfach nicht wissen, was der andere gemacht. Also das ist für die dann einfach mal ein Cut. Und da drehen sie eine Kommunikation und dadurch gelingt es dem einen vielleicht auch, den anderen zu überwältigen und sich ihm ihm zu entledigen in einer gewissen Form.
No. Ja. Ich glaube, da könnten wir uns jetzt tatsächlich lange, lange drumrum weiter drehen. Ein weiterer Aspekt zum Beispiel ist auch aus seiner Vorlesung, wo ich mir noch keinen Reim rausmache, wo er ja dann Hegel und Marx zitiert mit die Geschichte passiert immer zweimal, sagte Hegel, und Marx einmal als Tragödie und einmal als Farce. Und Das kannst du natürlich auch irgendwie wieder reinfriemeln, weil dann wäre natürlich Anthony mit seiner melancholischen Ader die Tragödie und Adam mit seinem schon eher, ja, also ich finde, er kommt, geht eher als Farce durch, weil er irgendwie auch ziemlich albern ist mit seinem ganzen, ja. Fetischclubs
ist aber, und ist aber auch schön, dass diese Vorlesung die Repetition seiner vorherigen Vorlesung bricht. Davor hält er ja zweimal dieselbe Vorlesung. Ja. Wir sehen ihn eben in dieser Repetition, die er ja auch anspricht, glaube ich, in Bezug auf Diktatur. Das ist eben auch ein Element der Diktatur ist. Ja, das ist schön, dass er das mit Hegel und Marx koppelt. Ja,
wie gesagt. Das hat mir an dem Film tatsächlich gefallen, dass es halt auch so ein Ding ist, wo man nicht aufhören muss, drüber nachzudenken, sondern wo ich glaube, auch jede weitere Sichtung einem weiteren Spaß und weitere neue Aspekte des Films vor Augen führen kann.
Eine Sache hätte ich noch, nämlich wenn du sagst, dass man manche Räume vielleicht auch interpretieren kann als nicht primär immanente Räume, vielleicht kann man den ganzen Film auch einfach nur als ein verrücktes Gedankenspiel und eine Innersicht in eine Person sehen. Auch das wäre bestimmt ein ganz, ganz interessanter
Genauso, also das ist
interessanter Ansatz.
Kurz muss ich reingrätschen. Da würde ich mich stark für machen. Ich glaube nicht, dass wir hier eine wirklich so passierte, kohärente Geschichte erzählt bekommen. Das hast du am Anfang auch mal gesagt, so dafür ist es auch keine wirklich gute oder wirklich gruselige Doppelgängergeschichte oder keine super spannende Doppelgängergeschichte, sondern ich glaube tatsächlich eher, was ich vorhin schon mal so andeutete, dass es mehr so ein Essay-Film ist, mehr so ein Gedankenexperiment, wie du es jetzt nanntest, irgendwie eher metaphorisch zu betrachten, als dass man wirklich alles, was man sieht, buchstäblich so als gegeben annehmen sollte.
Ich glaube auch, also es ist kein Film, der sich irgendwie auf dokumentarischen Realismus oder so gründet, was ja immer eine Stoßrichtung des Kinos ist, das immer zwischen Faszination und Realismus irgendwo hin und her tingelt. Also wenn man das in die Urzeiten des Kinos reflektieren möchte, die Lumières gegen Méliès, also wenn das immer ganz schwierig ist, die gegeneinander auszuspielen, aber es sind so die zwei radikalen Dinge, Reise zum Mond und die Eisenbahn fährt in den Bahnhof ein.
Ja.
Und das ist eben auch eine ganz große Stoßrichtung, dahin zu gehen, das irgendwie in der Realität zu fußen. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig zu sagen, dass dieser Film das nicht ist, aber der trotzdem auch immer noch, und da wieder das Anspielen auf meine so geliebte Dissonanz, der das aber trotzdem tut. Also er dreht nicht vollkommen ab und er gibt uns trotzdem ganz viele Szenen, die wir physikalisch realistisch erklären können. Das ist ja 90% des Films sind irgendwie durchaus einfach. Ja, könnte tatsächlich irgendwo so passieren auf dieser Welt.
Ja.
Was ich aber dann noch ganz spannend finde, wenn man das eben so als Gedankenexperiment sieht und als nicht kohärenten physikalischen Raum, dann wird die Dissonanz zwischen Bildlichkeit und Tonalität des Films, und damit meine ich jetzt Soundtrack, Soundeffekte, die immer dissonant sind, die nicht eine räumliche Kadrierung innerhalb von einem Raum ermöglichen, sondern die immer eine Überleitung sind, die immer irgendwie den einen Raum in den anderen versetzen, weil der Ton noch nachhallt, weil der Ton sogar noch länger ist, weil der Ton vielleicht zu früh startet. All das sind wunderbare Elemente, die auch die beiden Wohnungen sehr früh verbinden, wenn es einmal schellt und wir sind noch in, ich sag jetzt mal Adam, ich weiß es nicht, ob es jetzt richtig ist, und wir springen dann in die andere Wohnung und da hat es eigentlich geklingelt. Und Das sind wirklich schöne Momente, die diese Räume eben zusammenrücken und an einen Ort bringen. Und so, das ist einfach nur nochmal ein Punkt. Wer darauf mal achten möchte im Film, glaube ich, der kann da auch noch viel produktivere Dinge drüber sagen, als ich das jetzt kann. Ja.
Nee, das hört sich sehr gut an. Abschließend werde ich wieder ganz profan, nämlich da bewerten wir den Film hier in diesen Kurzfolgen auf der Letterboxd-Skala von 1,5 bis zu 4 Sternen. Und würde ich dich jetzt gerne bis zu 5 Sternen geht's für Letterboxd, so rum. 1/2 Stern bis 5 Sterne auf dieser Skala. Wie viele Sterne wird er denn da von dir bekommen?
Blau. Ich gebe keine Wertung an meine Zahlen. Tut mir leid, nee, da muss ich jetzt leider
radikal. Also, ich gebe ihm 4 Sterne. Und ich muss das ja ganz, Ja, gutes Urteil. Auf jeden Fall. Also, das kannst du also doch einschätzen. Ich wollte gerade sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, David. Und ich würde dich auch gerne mal zu so einem langen Spätfilm einladen. Nur da ist es wirklich essentiell, dass man in einem Film von 1 bis 100 Punkte einstufen muss. Da haben wir schon so manchen zugebracht, der sich auch geweigert hat, Punkte zu geben. Also musst du dir das nochmal überlegen. Aber dann bist du herzlich nochmal eingeladen.
Ich glaube, diese Pille würde ich schlucken. Ich würde mir dann noch irgendein System ausdenken, wie ich mich da rauswieseln kann. Aber
Blau gibt es ja, dann aber nicht.
Ich würde mich sehr freuen, noch mal zu Gast sein zu dürfen. Und du und deine Podcast-Partnerin seid auch herzlich mal bei uns eingeladen. Vielleicht kommt dann mal ein bisschen produktiver Geist in unseren Podcast.
Ja, sehr gerne. Das machen wir mal. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du hier gewesen bist. Und ich danke unseren Zuhörern und Zuhörern, dass sie dass sie uns ihre Zeit geschenkt haben, und ihr hört bald wieder von uns. Tschüss.
Vielen Dank für die Einladung. Was sollte ich noch kurz sagen? Habe ich schon gesagt? Weiß ich nicht. Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön, Hörerinnen und Hörer, dass ihr uns das Ohr geliehen habt. Ich hoffe, ich habe nicht ganz so genervt und war eine entsprechende Ersatz für die wunderschöne Stimme, die sonst hier anstatt meiner ist. Okay, tschüss.
Ciao.